NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. November 1779. Der Begräbnistag des britischen Kunsttischlers Thomas Chippendale.
Es ist Sonntag, als Mr. Boggis den Hof entdeckt. Drei Männer stehen davor. Mr. Boggis begrüßt sie und erklärt, wie immer etwas umständlich, dass er von der Gesellschaft zur Erhaltung seltenen Mobiliars käme. Er sei Geistlicher und hätte sich diesem wohltätigen Verein verschrieben und ob er wohl mal einen Blick ins Bauernhaus werfen dürfe. Die Männer sind argwöhnisch. Vor ein paar Tagen hatten sie unerlaubt ein Schwein geschlachtet. Aber Boggis riecht den Braten und beruhigt die drei. Es gehe ihm nur um die Möbel.
Das ist eine wunderbare Geschichte.
Fridtjof Hampel, Kunstsachverständiger mit Dependancen in Berlin, Hamburg und Köln, lacht.
Dieser sehr bekannte englische Autor Roald Dahl, der dieses Buch geschrieben hat in den 60er Jahren, das muss Mitte der 60er Jahre gewesen sein, des Pfarrers Freude.
Er kennt Chippendale-Möbel, die echten, die wahren, die kostbaren und auch die Imitate, die den Wohlstand der 50er Jahre in Deutschland symbolisierten. Aber im Moment ist er in Gedanken in England, ganz bei Mr. Boggis, der übrigens kein Geistlicher ist, sondern Möbelhändler.
Und da war sie. Mr. Boggis sah sie sofort, blieb wie angewurzelt stehen und schnappte hörbar nach Luft. Das konnte nicht wahr sein. Unmöglich. Doch je länger er hinstarrte, desto wahrer schien es zu werden. In diesem Augenblick wurde sich Mr. Boggis bewusst, dass die drei Männer am Kamin lehnten und ihn scharf beobachteten. »Was haben Sie denn?« »Nichts«, hauchte er. »Es geht gleich vorüber. Bitte Wasser. Mein Herz.«
Was Boggis so aus der Fassung bringt, ist eine Chippendale-Kommode, eine echte. Auch noch mit Quittung aus der Werkstatt Chippendale, also 18. Jahrhundert und ein Vermögen wert. Boggis will sie haben, aber eben kein Vermögen dafür hinblättern. Deshalb erklärt er den Männern, dass von dieser ollen Kommode lediglich die Füße wertvoll seien.
Das sind diese typischen Chippendale Cabriolets, die eben immer S-geschwungen sind und unten die Füße enden in diesen sogenannten Ball and Claws. Also das ist eine Adlerkralle mit einem runden Ball darunter. Und daran kann man Chippendale immer erkennen, das ist ganz, ganz typisch.
Sagt der Sachverständige und fügt leicht wehmütig hinzu.
Wenn ich mit Chippendale-Möbeln zu tun habe, dann sind es eben diese sogenannten, wie man so schön sagt, Stilmöbel, Schleiflackmöbel in beige oder manchmal sogar rosafarben, in den 50er oder 60er Jahren, ein Vermögen. Das ist heute natürlich überhaupt nichts mehr wert, weil es einfach nicht mehr dem Zeitgeist entspricht.
Diese Möbel heißen zwar Chippendale-Möbel und sie sahen dem Original auch ähnlich, aber sie haben ansonsten nichts mit den Arbeiten des Thomas Chippendale zu tun.
Er hat zum Beispiel eine ganze Reihe von Moden gleichzeitig parallel entworfen und parallel produziert. Man konnte also in seine Werkstatt gehen und sagen, ich möchte was im chinesischen Stil. Oder man konnte in seine Werkstatt gehen und sagen, hören Sie mal, ich bin total interessiert an diesem neuen Gothic-Style. Haben Sie da was? Und dann hat er gezeigt, ja, hier ist so ein Schrankelement, da ist zwar oben drüber so eine klassizistische Palmette, aber das Ding hat einen Spitzbogen. Und die Leute fanden das einfach völlig jeck. Und das war in der Zeit um 1750, als auf dem Kontinent überhaupt noch kein Mensch daran dachte, sowas zu produzieren.
Stilmix eben, sagt Kunstexpertin Dr. Ingrid Gilgenmann vom Kunstauktionshaus Lempertz in Köln. Und eine ganz bestimmte und damals neue Art, Möbel wahrzunehmen, nämlich im Zusammenhang mit dem Raum, der sie umgab. Kein anderer Möbelbauer hatte sich vor Chippendale darüber Gedanken gemacht. Chippendale-Kenner mögen jetzt sagen, der Mann habe doch stets große und wuchtige Möbel hergestellt. Ja, aber zwischen wuchtig und wuchtig gab es damals Unterschiede. Die Hallen und Säle seiner Kundschaft, meist britische Adlige, waren nicht gleich groß. Und Chippendale war so etwas wie der erste Innenarchitekt in seiner Zeit. Er produzierte nicht nur nach den Wünschen seiner Kundschaft.
Er hat genau erfasst, dass ein kleiner Stuhl in einem großen Raum anders aussieht als in einem kleinen Raum. Und das war eigentlich seine Erfindung, dass er sozusagen die Stühle auf diese Räume genau berechnet hat, auf die Raumwirkung.
Und dann hat er noch etwas geschaffen, etwas, das es vorher so nicht gab und das sich zunächst einmal nicht sonderlich spektakulär anhört. ein Vorlagenbuch, eine Art Katalog mit Zeichnungen. Das Revolutionäre daran war, dass Möbel damit nachbaubar wurden. Und Ingrid Gilgenmann schaut ganz ehrfürchtig in eine kommentierte Ausgabe aus dem Jahr 1956, die aus der WDR-Bibliothek stammt.
Das ist eine Publikation, die in vielfältigen Reprints existiert. Das heißt The Gentleman and Cabinet Maker's Director. Und der Titel sagt uns schon, dass es ein Nachschlagebuch ist für Leute, die selber produzieren. Wobei er sich im Titel bereits zu erkennen gibt, er ist der Gentleman, die Ausführenden sind eigentlich seine Angestellten. Und er ist nicht mehr derjenige, der selber ausführt, sondern er ist derjenige, der beaufsichtigt.
An welchem Tag dieser Gentleman Thomas Chippendale zur Welt kommt, ist nicht bekannt. Es gibt lediglich einen Eintrag im Taufregister von West Yorkshire im Juni des Jahres 1718. Sein Vater ist Tischler, viel mehr gibt es über die Familie nicht zu erzählen. Aber dann, als Thomas Mitte 30 ist, eröffnet er in der St. Martin's Lane in London eine Werkstatt. Das ist dokumentiert.
Er war schlau, er war absolut clever, er war ein ganz cleverer Unternehmer, lebte ja vorher in einer Kleinstadt und ist dann ja sozusagen ins Innviertel von London gegangen, von dem er vermutete, dass er dort seine Auftraggeber treffen würde. Und das hat haargenau auch so funktioniert.
Er hatte über 20 Mitarbeiter, erzählt Möbelkenner Frithjof Hampel. Das weiß man, weil es in seiner Werkstatt einmal gebrannt hatte und Unterlagen über die Werkzeuge gefunden wurden, die Aufschluss über die Angestellten geben. Chippendale erkannte, dass es wenig effektiv war, ein Möbelstück von einem einzigen Mitarbeiter fertigen zu lassen.
Das war ganz im Gegensatz zum kontinentaleuropäischen Zunftwesen, hat er eine Arbeitsteilung bei sich eingeführt, die hocheffizient war und auch kostensparend, nämlich die verschiedenen Gewerke wie Möbelschreiner, Lackierer bzw. Polierer, Zimmerleute und Polsterer. Die Abläufe hat er in einen bestimmten Zusammenhang zueinander gesetzt, sodass keine Leerzeiten auftraten. Und das war erstmalig dieser Gedanke. Und das war in den anderen europäischen Ländern durch das überkommene Zunftwesen eben nicht so möglich wie damals das, was Chippendale eingeführt hat. Und das zeichnet ihn aus.
Die Lordschaften gaben sich die Klinke in die Hand. Chippendale-Möbel waren das Nonplusultra für einen adligen Landsitz. Neu war, dass Kommoden zum Beispiel nicht nur Schubladen oder Schübe hatten, sondern auch Fächer. Diese Kombination gab es vorher nicht. Er dachte beim Möbelbau nicht nur an Schönheit, sondern auch an Funktionalität.
Zusätzlich ist dann auch noch die Intarsie, also das Intarsienbild der Kommode, über alle Schübe hinübergehend, ja, über das Fach übergreifend. Es ist also ein einheitliches Bild gestaltet worden, wo er dann gesagt hat, Oberfläche und Inhalt sind zwei verschiedene Dinge. Das ist ein ganz moderner Designgedanke, der eigentlich erst am Ende des 19. Jahrhunderts sich wirklich durchgesetzt hat in Europa. Den hat er aber schon vorweggegriffen.
Da er auf der St. Martin's Lane produzierte, die Straße der Möbelbauer in London des 18. Jahrhunderts, war sein Auftragsbuch meist voll. Aber er lehnte keine neuen Aufträge ab. Chippendale war kundenorientiert und gab die Möbelherstellung an andere Werkstätten weiter. Denn dank seines Vorlagenbuches konnte jeder, der das Handwerk verstand, seine Möbel nachbauen. Er selbst schrieb,
es soll dem einen bei der Auswahl, dem anderen bei der Ausführung der Entwürfe ein treuer Helfer sein.
Und genau diese Tatsache macht aus der Kunsthistorikerin Dr. Ingrid Gilgenmann eine sehr skeptische Detektivin.
Weil er sehr viel produziert hat und viel produzieren ließ. Deswegen ist das auch mit der Zuschreibung so eine Sache. Deswegen sind wir heute sehr vorsichtig und wir sagen nur die Stücke, für die wir wirklich auch Zeichnungen finden, wo wir wissen, es ist der Hochadel, der definitiv selber ausgeführt wurde in dieser Werkstatt. Da können wir sicher sein, es ist Chippendale.
Ein Original-Chippendale-Stuhl bringt vielleicht 20.000 Euro. Ein 12er-Set wahrscheinlich 200.000 bis 300.000 Euro. Eine Kommode kann es auf 400.000 Euro bringen. Aber eben nur, wenn unwiderruflich feststeht, zum Beispiel durch eine Quittung, dass sie tatsächlich von Chippendales Werkstatt im 18. Jahrhundert gefertigt wurde.
Ein Objekt, so authentisch wie auch immer es aussieht, ohne Provenienz, ist für uns eigentlich gar nicht versteigerbar, weil wir keine seriöse Referenz haben. Das geht nicht.
Und solche Provenienz, also ein Herkunftsbeweis, findet man heute noch beim Hochadel, der einst bei Chippendale Kunde war Oder vielleicht auch in einem alten Bauernhaus, wenn der Hochadel pleite gegangen war und an die umliegenden Dörfer seine Möbel verschabelt hat. Wie in Roald Dahls Kurzgeschichte über Mr. Boggis, der ja ganz aus dem Häuschen ist, als er eine Chippendale-Originalkommode nebst Quittung in einem ärmlichen Wohnzimmer findet und den Leuten dort vorgaukelt, nur die Füße seien wertvoll.
»Lieber Mann«, flüsterte Boggis sanft, »ich will Ihnen ein letztes Angebot machen, bevor ich gehe. 20 Pfund.«
Die Männer schlagen ein. 20 Pfund, das ist viel Geld für sie. Mr. Boggis geht seinen Wagen holen. Er sieht sich bereits in der Times abgebildet, als der Mann mit der kostbaren Chippendale-Kommode. Derweil überlegen die Männer, wie Boggis das wuchtige Teil wohl ins Auto bekommt. Sie fürchten, der Handel könnte nicht zustande kommen, wenn er sie nicht mitnehmen könne.
Wenige Minuten später hatten sie die Kommode hinausgeschafft und sie mitten in dem Hühnerdreck und dem Kuhmist auf den Kopf gestellt. Claude nahm die große Säge und machte sich ans Werk. »Dicht absägen«, sagte Rummins. »Sie wissen ja, er braucht nur die Beine.« Bert ging in den Schuppen und kam mit einer großen Holzverlags zurück. Die Arbeit war schwer und es dauerte mehrere Minuten.
Die Geschichte endet damit, dass der habgierige Möbelhändler Boggis im Hof vorfährt und...
Da liegt die Kommode, zerhackt im Hof, feinsäuberlich sortiert, die vier Füße daneben. Und der Bauer sagt, ja, ich hab's ja schon mal als Brennholz geschaltet, passt es auch besser ins Auto. Das ist eine wunderbare Geschichte.
Auch deshalb so wunderbar, sagt der Kunstsachverständige, weil es immer wieder passiert, dass Menschen gar nicht wissen, was sie da an alten Schätzen auf dem Dachboden oder im Schuppen stehen haben. Als Sachverständiger, der zum Beispiel in Erbschaftsangelegenheiten alte Möbel bewertet, hat er schon manche Überraschung erlebt. Und umgekehrt genauso. Hampel hat viele angebliche Chippendale-Möbel gesehen, die keine echten waren. Möbel, die für viel Geld in den 50er Jahren angeschafft wurden. Ja, sagt Ingrid Gilgenmann vom Kunstauktionshaus Lempertz.
Das ist ganz interessant, weil nach dem Zweiten Weltkrieg war ja hier in Deutschland so eine ganz große stilgeschichtliche Verwirrung angesagt. Und man orientierte sich dann eigentlich sehr, sehr konservativ, indem man wieder zurück in die Geschichte geschritten ist. Und es gab einen sogenannten Deutschen Stilmöbelrat, der in den 50er Jahren tatsächlich die Produktionen der Werkstätten ein bisschen beaufsichtigt hat und den Leuten halt eben geraten hat, richten Sie sich doch im englischen Stil ein. Und das hatte ja wirklich Bestand bis in die 1980er Jahre, wo der deutsche Haushalt, der elegant eingerichtet war, sich mit englischem Mahagoni eingerichtet hat. Das hat allerdings nicht so viel mit Chippendale zu tun. Definitiv war das ja dann doch, sage ich mal, die Kopie der Kopie der Kopie.
Und die ist dann völlig aus der Mode gekommen. Von den 80ern an war sie geradezu verpönt. Ein Chippendale-artiges, wuchtbrummiges Sofa, der Graus eines jeden Umzugsunternehmens, weil es kaum durch die Tür passte. Wie konnte man sich nur so einrichten? Obwohl, sagt der Kunstsachverständige Friedhof Hampel,
ich beobachte in allerletzter Zeit eine Art von Revival, gerade bei jungen Leuten. Und da kann man sagen, wenn man mal genau hinschaut, da gibt es heute Möbelkreationen, das sind im Grunde Chippendale-Möbel, aber da sind die Gestelle in Apfelgrün oder Pink oder Violettfarben hochglanz lackiert mit irre bunten Stoffen dazu. Aber es sind im Grunde, ohne dass man es ahnt, auch Chippendale-Möbel.
Natürlich wieder die Kopie der Kopie der Kopie, die ihren Platz vielleicht neben Selbstbaumöbeln und einem Bauhausschränkchen hat. Chippendale selbst wäre wahrscheinlich stolz, wenn er sehen könnte, dass noch heute nach seinem Geschmack gefertigt und eingerichtet wird. Mit Kritik an seinen Möbeln konnte er noch nie etwas anfangen. Die war ihm schon zu Lebzeiten entgegengeschlagen, zum Beispiel von französischen Möbelexperten, die mit seiner damals modernen Art des Stilmix überhaupt nichts anfangen konnten.
Mögen Sie ruhig Ihre wirkungslosen Schmähungen austeilen. Sie beweisen damit der Öffentlichkeit nur, dass Ihnen die Großzügigkeit fehlt, ein Werk zu loben, dass Sie kein Urteilsvermögen besitzen, es zu berichtigen und dass es Ihnen an Kunstfertigkeit mangelt, das Werk selbst auszuführen, das Sie für mangelhaft halten.
Thomas Chippendale starb als reicher und geachteter Mann. Einer seiner Söhne übernahm das Geschäft und führte es 1804 in den Bankrott.
Im Zeitzeichen erinnerte Irene Geuer an Thomas Chippendale, der am 13. November 1779 begraben wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.